Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV geht's damit weiter, was für euch vielleicht schon vor ein paar Tagen geendet hat. Als Christian und ich uns mit Luxusaktien beschäftigt haben, als wir eine LVMH, eine Hermes, eine Brunello Cucinelli und auch eine Ferrari besprochen haben und euch angekündigt haben, da ist noch mehr. Und wir können sagen, da ist wirklich noch mehr. Wir haben noch eine ganze Menge, was wir in den nächsten, wie viel auch immer, Minuten besprechen wollen. Wir fangen, wie versprochen, bei der Grafik an, bei der wir für euch am Freitag aufgehört haben. Aber das tun wir natürlich erst nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und das sind die drei echten, reinrassigen Luxusmarken, die wir an der Börse haben in einer entsprechenden Skalierung. Ferrari, Brunello Cucinelli und Hermes. Aber wenn wir schon in diesem ETF von Amundi, den wir euch auch in der letzten Woche gezeigt haben, gesehen. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die irgendwie hochwertige Güter verkaufen und versuchen, sich dieses Luxusetikett umzuhängen. Und genau über diese Unternehmen wollen wir jetzt nämlich sprechen, denn da gibt's ja schon eine Diskrepanz. Wenn wir uns die echten Luxusmarken anschauen, stellen wir fest, oh ja, also alles das, was so über den Luxury Meltdown geredet und geschrieben wird, lässt sich bei denen nicht nachvollziehen. Die haben allesamt nicht nur steigende Börsenkurse, sondern vor allem steigende Umsätze jetzt auch im ersten Halbjahr wieder gemeldet. Aber es gibt eben eine ganze Reihe Marken, die durchaus einen Ogu haben, die aber gerade richtig getroffen sind.
Ja, und wo es eben auch ein bisschen anders aussieht. Also wir sehen hier ja auch noch bei Brunello Cucinelli diesen Rückgang vom Bereich 25%, den wir auch bei einer LVMH besprochen hatten. Wir sehen bei Ferrari und Hermes auch mal ein gewisses also bei Ferrari sehen wir wenig Atmen im Übrigen.
Aber siehst du, bei Cucinelli ist es halt im zweiten Quartal das rausgenommen worden, was es im ersten Quartal hochging. Aber wir haben halt ein paar Dauerpatienten, die inzwischen anhaltende zweistellige Kursverluste in intakten Abwärtstrends haben.
Und bei denen kann man sich schon fragen, um mal Franz Beckenbauer zu zitieren, ja, ist denn heute schon Weihnachten? Denn in irgendeiner Form, wenn man den Aktienkurs der Kering in einem langfristigen Chart sieht, dann denkt man irgendwie, oh Tannenbaum. Denn wir haben eine Spitze im Jahr 21 ausgeprägt im Bereich von 800 Euro und davon sind jetzt eben noch so um die 300 Euro übrig geblieben und damit hat man im Grunde genommen auch die Kursanstiege, die seit so 2017 gab, mal komplett ausradiert.
2016 war die Aktie bei 110, ne? Dann ging der Tannenbaum hoch bis auf 800 und jetzt sind wir bei 285. Ja, und das wird sich der ein oder andere wahrscheinlich schon gefragt haben, warum wir Kering nicht bei den Holdings LVMH und Richemont einsortiert haben. Nun, der Grund ist, ich habe persönlich immer so ein Problem damit, Kering als Fashion Holding zu sehen, denn wir haben einen sehr dominanten Brand, der sehr strapaziert wurde und das ist Gucci. Gucci war ja mal bei über 50% vom Umsatz, aber inzwischen ist der Brand so schlapp, noch schlapper als die anderen, dass der Umsatzanteil auf 45% gesunken ist. Dennoch das, was bei Gucci passiert, ist sehr, sehr wesentlich für Kering. Und was passiert dort? Naja, zu wenig Verkauf. Denn die Umsätze bei Gucci sind tatsächlich im ersten Halbjahr um 20% zurückgegangen. Und das ist nun wirklich eine Hausnummer, weil wir reden insgesamt über eine Skalierung bei diesem Unternehmen von einem Halbjahresumsatz von 9 Milliarden Euro.
Ja, und vor dem Hintergrund verwundert es dann auch nicht, dass sie beispielsweise in einem Vergleich, wir haben jetzt hier mal quasi die beiden naheliegenden Vergleichsaktien, nämlich einmal eine Hermes als die Luxusaktie dann schlechthin, die wir ja auch in der letzten Sendung schon besprochen hatten, verglichen mit der LVMH und dann eben auch die Kering damit reingebracht. Und da zeigt sich, dass sich ab Ende 21 eine deutliche Auseinanderentwicklung an der Börse zeigt.
Ja, 2008 bis 2021, 22, das war halt die Zeit dieses Luxusnarrativs mit in Anführungszeichen Luxusaktien. Hat man Teil am wachsenden Wohlstand, insbesondere in der sagenumwobenen Mittelschicht, natürlich vor allem in den Emerging Markets. Ja, und irgendwann kam dann mal der Moment, wo man genauer hingeschaut hat, was ist denn wirklich Luxus? Und da ist dann diese Dreiklassengesellschaft tatsächlich aufgegangen. Hermes am High-End, ja, das sind die Konjunkturresistenten, die auch ihre Preismacht durch die Exklusivität und diese Desirability ausspielen können. LVMH als unternehmerisches Powerhouse, wo man auch zwischen einzelnen Marken verschiedene Strategien umsetzen kann und auch Schwächen in so einem Bereich wie Wines and Spirit durch Stärken gerade bei einer Dior ausbügeln kann. Und dagegen fällt dann so ein, ja, fast schon Single-Brand-Haus, was eben nicht so hoch positioniert ist, was seinen Brand, die Hauptmarke Gucci, in guten Zeiten vielleicht auch etwas überdehnt hat, deutlich nach hinten. Denn das muss man sagen, Gucci ist ja, wenn man auch diesen wunderbaren Film mit Lady Gaga gesehen hat, schon eine Marke, die klassisch italienisch daherkommt, die aber in den 10er und frühen 20er Jahren dann sehr flashy, sehr protzig, sehr bling-bling-mäßig plötzlich aufgetreten ist, immer noch dieses italienische Erbe hatte. Und da ist irgendwann so ein Brand auch mal überdehnt und das dann wieder einzufangen, ist eine Herausforderung.
Sie haben einen neuen. Du brauchst Ruhe, du brauchst Beruhigung auch dafür. Du musst dann auch mal wieder vielleicht zurück zu deinen Ursprüngen, zu deinen Wurzeln kehren. Aber du musst dem Ganzen vor allen Dingen Zeit geben.
Ja, also Zeit könnte man ihnen ja geben, denn auch Kering ist ja familiengetrieben durch die Familie Pinault, die Erzrivalen von Bernard Arnault von LVMH. Aber die Frage ist, gibt François Pinault seinen Leuten ausreichend Zeit? Er hat interessante Besetzungen gemacht, also Sabato De Sarno hat für meinen Geschmack als neuer Kreativdirektor von Gucci eine wirklich tolle Kollektion lanciert, die auch zu den Wurzeln zurückkommt. Aber bis sowas im Markt dann wirkt, das braucht einfach Zeit. Und man muss auch ein bisschen bei Kering auf die Finanzen schauen, denn immerhin schleppt der Laden 14 Milliarden Nettoschulden mit sich herum. Auch weil man jetzt dann Immobilien gekauft hat in 1A-Lagen, was ja auch zu der Brand Experience gehört, alles fein. Aber da ist es dann irgendwann mit der Zeit auch mal begrenzt, weil die Schulden kosten halt inzwischen mehr, als sie früher gekostet haben. Und es wird sehr, sehr spannend sein zu sehen, was da passiert. Auch bei den anderen Marken, also Balenciaga, das weist man inzwischen gar nicht mehr separat aus. War ja auch mal sehr angesagt, was ich persönlich nie verstanden habe. Bottega Veneta, da sind die Einbrüche etwas geringer als bei Gucci. Aber letztendlich lässt es sich bei Kering auf die Formel bringen. Außer Eyewear, also alles, was mit Brillen, vor allem Sonnenbrillen zu tun hat, läuft da nichts. Und der Bereich ist eben viel zu klein, um die Rückgänge bei Gucci aufzufangen. Wir sehen das auch an der Marge, die jetzt im ersten Halbjahr von 27 auf 17,5 zurückgegangen ist.
Ja, also von daher, Balenciaga finde ich ja persönlich, aber das ist dann eben auch Geschmack. Ich finde es eine ganz furchtbare Marke. Er hat auch eine ähnliche, er hat eine ganz merkwürdige Attitüde von Leuten, die das tragen. Ja, aber gut, ist Geschmacksfrage. Bleiben wir vielleicht bei den schönen Dingen da. Also Gucci hat, glaube ich ja, aufgrund der Historie eine ganze Menge an Potenzial, wenn man sich wieder darauf konzentriert, die alte Klassik nach draußen zu kehren, vielleicht auch mehr klassische Elemente in Kollektionen einfließen zu lassen. Das halte ich da für vielversprechender. Und dann ist es natürlich auch irgendwann wieder interessant, weil in irgendeiner Form kann auch sowas ja auch ein Turnaround erwachsen.
Kann ein Turnaround werden, aber vielleicht muss es erst noch schlechter werden, bevor es besser wird. Die Bewertung, ja, aktuell, wir müssen definitiv auf Enterprise Value gucken wegen der Schulden. Mhm. 13 mal EBIT oder 18 mal Free Cashflow.
Das kann schnell dünn werden.
Das kann schnell dünn werden und das ist noch nicht das Schnäppchen, was man sehen könnte und auch sehen wollte. Anders bei einem ikonischen Brand
total
aus Großbritannien.
Einem ikonischen Muster vor allen Dingen, was jeder kennt was einfach sich eingebrannt hat, ähnlich wie ein Schachbrett, nur mit ein bisschen mehr Farben. Burberry, sensationelle Mäntel, ganz, ganz lange Zeit, ja, eigentlich wirklich auf dem Wege hin, auch zu einer Konkurrenzmarke von Louis Vuitton zu werden. Und dann ging es irgendwann dann doch in eine deutlich andere Richtung.
Nur, dass Louis Vuitton eben nicht nur Monogramm hat, sondern auch ein paar andere Muster. Und Burberry war ja die Frage, was macht man rund um dieses Karo? Und ich glaube, da muss man den Namen Christopher Bailey auf jeden Fall nennen, der ja sehr, sehr lange Chefdesigner war und 2017, 18 sich dann aus dieser Doppelrolle zurückgezogen hat, Chefdesigner sowie dann zum Schluss auch CEO. Und er hatte diese ganze Marke ja wunderbar neu erfunden, hatte auch das geschafft, was schwierig ist, nämlich diesen Spagat zwischen einerseits diesem britischen Erbe und andererseits der Modernität, nicht nur im Muster, sondern auch in den Schnitten hinzukriegen. Aber also es gab dann nach dem Abschied von Christopher Bailey in
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv drei Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code ECHTGELD20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Dieser Hype-Phase, wo alles, was teuer war, an der Börse gekauft wurde, nochmal einen Aufschwung. Aber der Absturz danach war umso drastischer. Seit Anfang letzten Jahres, April war das Hoch erst, April 2023 bei 2500 Pence, ging es runter um 70%. Und zwar wie an der Schnur gezogen. Und zum Schluss hat sich das nochmal beschleunigt nach unten, nachdem die Umsätze im zweiten Quartal um 20% gefallen sind. Dividende für 2025 auch gestrichen und gleich mal den CEO rausgeschmissen. Jonathan Aykroyd musste gehen und jetzt ist Joshua Schulman der neue CEO. Der kommt von Michael Kors. Jetzt könnte man ja sagen, tja, der hat Erfahrung mit Wannabe Luxury, aber trotzdem eine interessante Wahl, denn wofür steht Michael Kors vor allem?
Einen betrügerischen Börsengang?
Für Sonnenbrillen und Handtaschen. Und Handtaschen ist das, womit du Geld verdienst. Und da ist Burberry schlichtweg zu schlecht aufgestellt. Accessories nur 36%, während der Rest Bekleidung ist. Das zeigt den Weg, den sie gehen wollen.
Ja, spannend an dem Unternehmen ist, dass es auf einer Kursumsatzverhältnisebene im Moment wirklich einigermaßen preiswert wirkt. Kursumsatzverhältnis war ungefähr 1. Dass es auf Basis eines Ist-KGVs natürlich auch recht günstig wird. Dummerweise wird dieser Gewinn in den nächsten Monaten allerdings nicht auf dem Level bleiben, sondern sich einigermaßen deutlich reduzieren. Also von daher muss einem eben bewusst sein, dass man da einen Turnaround oder einen Restrukturierungskandidaten kauft, der aber, und das ist eben auch etwas, jetzt mal von der Marktkapitalisierung bei 3,5 Milliarden Euro und beim Enterprise Value von knapp 5 Milliarden, jetzt eigentlich so wirkt, als würde da, wenn man drüber nachdenken würde, mal durchaus jemand sich finden lassen, der da einsteigen möchte.
Ja, das ist sicher ein Thema für Bernard Arnault, der ja nicht wirklich rausgibt, für wen er sich interessiert, aus gutem Grund. Aber er sagt, naja, wir haben auf jeden Fall eine Liste und es gäbe einige Marken, denen wir helfen können, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und ihr Profil zu entwickeln und so weiter. Die Frage bei solchen Übernahmedingern ist halt nur, wann ist es denn wirklich soweit, auf welchem Niveau, dass man bei Burberry rechnet, ist, glaube ich, klar, dass da auch Private Equity Gesellschaften dran sein werden, die sich das angucken. Nur auf welchem Niveau machen sie es? Ja, ist natürlich toll, wenn man jetzt dann reingeht und morgen kommt das Übernahmeangebot und du hast schnell 30% gemacht. Aber es kann ja auch sein, dass man den Kurs erstmal noch weiter abstürzen lässt. Ne? Kurs macht nochmal 30% minus, dann kommt die Übernahme und du mit 25% Prämie und der Aktionär, der heute kauft, hast du trotzdem unterm Strich.
Also vor dem Hintergrund müssen wir auch nochmal sagen, wir nehmen diese Sendung am 1.8. um 10.14 Uhr auf.
Man weiß jetzt morgen das Übernahmeangebot.
Man weiß nie, was passiert. Nein, und wann es passiert.
Ja, aber ich würde sowas nie als Investment Case sehen, sondern es ist eigentlich für den Investment Case das Risiko. Wenn du jetzt sagst, hey, Turnaround-Spekulation auf Burberry, weil du die Marke magst, als Unternehmen ja jetzt auch finanziell nicht komplett zerlumpt dasteht. Ja. Die sind jetzt nicht schuldenbeladen wie eine Superdry oder wie eine Doc Martens beispielsweise, die wir ja in der Small Cap Sendung hatten, die von Private Equity völlig hingeärmelt worden sind. Aber du hast halt dieses Damoklesschwert, dass es noch weiter runtergeht und dann jemand dir die Wertaufholung wegkauft.
Ja. Ja, das ist so. Das ist so, kann man nicht wegreden. Aber es ist trotzdem eine spannende unternehmerische Konstellation, die man hier vorfindet. Und wo man im Grunde genommen, wenn man sich das so anguckt, wie sich das bisher so entwickelt hat bei einer Burberry, in irgendeiner Form sagt, Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht, aber sie reimt sich. Und Burberry reimt sich überhaupt nicht auf Prada. Aber die Geschichten sehen dann irgendwie schon bisschen ähnlich aus, wenn man sich anguckt, was war bei Prada eigentlich so im Bereich 2013 bis 16 los, wo es den Kurs eben auch mal um knappe 80% zerlegt hat, als er von 80 Hongkong Dollar über 80 Hongkong Dollar auf kurz mal unter 20 Hongkong Dollar runtergegangen ist. Das klingt schon irgendwie, also das hat schon was, oder?
Ja, muss man, glaube ich, auch nochmal sagen. Ne? Also wir reden wirklich über ein italienisches Unternehmen. Ja, das ist eine italienische Aktiengesellschaft, die damals in Hongkong an die Börse gegangen ist, weil man näher an den Zielkunden sein wollte. Asien, das große Wachstumsthema, auch schon vor Jahren bei Prada gewesen. Und man dachte also, Hongkong, das ist der super Börsenplatz, ist momentan eigentlich eher so ein Malus.
Weshalb man hat auch unterstellt, auch dass sie höhere Preise zahlen.
Auch also, aber sie haben auch später ja ein Dual-Listing dann gemacht in Europa. Aber wir nehmen nochmal die Primärnotiz hier rein. Ja, das war ein immenser Absturz. Und dieser Absturz hat einfach so ein bisschen auch Züge von dem, was bei Gucci das Problem ist. Gucci hat den Brand an sich überdehnt. Bei Prada war es sicherlich das kaufmännische Geschick von Patrizio Bertelli, dem Ehemann von Miuccia Prada, der irgendwann Prada auf alles geklebt hat, was sich irgendwie verkaufen ließ. Also dieses Lizenzgeschäft hat dazu geführt, dass diese Marke, die ja eigentlich von Miuccia Prada eher schlicht positioniert ist, plötzlich überall prollig drauf prangte. Und das hat für großartige Ergebnisse zuerst gesorgt, aber dann den Brand halt wirklich verloddern lassen. Und der Brand musste dann künstlerisch und kommerziell reaktiviert werden. Und der Aktienkurs gibt einen Eindruck davon, dass das eben nicht so eine V-Formation ist, sondern das braucht Zeit. 2016 bis 2019 hat sich per Saldo da erstmal gar nichts getan in der Aktie, außer einer langen, langen Bodenbildung. Dann kam Corona, die hat diese Phase noch verlängert und erst dann ein Aufschwung.
Genau, aber von da aus gehen, also im Grunde dieser Range von 20 bis 30 Hongkong-Dollar, ist man jetzt eben in einer Range angekommen, wieder von 50 bis 60. Und vor dem Hintergrund ist es ja schon mal was ganz brauchbar ist. Wir haben Unternehmen mit einer Dividendenrendite von im Bereich 2%, mit einer relativ geringen Nettoverschuldung, die da ist, also wo wir auch eine Situation haben, wo wir uns dann nicht so wirklich Gedanken darüber machen müssen, kommt da irgendwas, wird da irgendwas gefährlich?
Und wir haben aber auch ein Unternehmen, das seinen alten Höchstkurs noch immer nicht erreicht hat. Ein Unternehmen, das erst im letzten Jahr mit 5,15 Milliarden Dollar die Umsätze aus 2014 übertroffen hat und das auch bei der Marge noch entfernt ist von den 27%, die man damals vor 2014 hatte. Das heißt also, obwohl dieser Turnaround an der Börse schon irgendwie sichtbar geworden ist, da ist noch eine ganze Menge zu tun, um zu den alten Höhen aufzusteigen. Und immerhin, anders als bei vielen Mode-, Premium-Lifestyle-Marken, sind die Zahlen sehr, sehr ordentlich. Ja, also die Halbjahreszahlen haben jetzt 18% mehr Umsatz gezeigt. Ja, dafür, dass angeblich alles mit zyklischem Konsum schlecht läuft, ist das beachtlich. Insbesondere diese kleine Marke Miu Miu, die ja nach dem Spitznamen von Miuccia Prada aus ihrer Jugendzeit benannt ist, 93% Umsatzanstieg, sind bislang nur rund 15% Umsatzanteil, aber sehr, sehr expansiv und zeigt, dass man...
Lass das mal 2 Jahre so weiterlaufen.
Naja, klar.
Bei 15% Ausgangswert, den wir jetzt haben, bei 2x Verdopplung, dann sind wir ganz schnell in anderen Dimensionen.
Zeigt, dass man mit solchen speziellen Stories, die halt jünger, schlichter, nachhaltiger sind, so Affordable Avantgarde ist da wohl das Stichwort.
Das ist auch ein schönes Wort.
Ja,
das ist ein, kann in den Bullshit-Kanon aber auch mal ganz schnell aufgenommen werden.
Ja, kommt aus der Vogue. Vogue Business. Einer muss sich ja da unten hinwagen und ich lese das ja auch. Ja. Und also ich finde diese Story von.
Ja, aber erstmal, ich habe erstmal gedacht, ist Vogue. Weil ich so,
was nein, nicht Vogue. Vogue. Also Vogue könntest du von jedem erwarten, aber nicht mit mir. Sorry. Also Vogue, ja, aber Vogue never. Also
nochmal, wo hast du den Begriff gelesen? In der Vogue?
In der Vogue, die haben ja auch so ein Business Teil im Internet. Vogue Business.
Ernsthaft?
Ja, wo es dann um diese um die Unternehmer-Stories und die betriebswirtschaftlichen Themen hinter der Modewelt geht.
Muss ich mich da erstmal durch 7 Werbeanzeigen klicken, bevor ich dann den Artikel partiell lesen darf? Oder wie läuft das?
Ich muss ja zugeben, ich lese ja auch die GQ, ja, die ja, glaube ich, zu 3/4 aus Werbung besteht. Aber wir lernen ja, dass Werbung in diesem Lifestyle-Bereich sehr schön aussehen kann, das häufig auch tut. Während wenn du also so eine Finanzzeitschrift durchblätterst, ja, also ich weiß gar nicht, ob ich da jemals eine schöne Werbung gesehen habe, außer den coolen Sprüchen von Scalable. Aber das meiste ist, wenn du für Investmentfonds, Zertifikate diese Werbung durchliest, dann hast du doch nicht annähernd Bock, die Produkte zu kaufen. Aber wenn ich hier so GQ lese, diese Anzeigen, hey, das ist doch genauso gut wie das Redaktionelle. Das stört der Text nicht so. Habe ich einfach nur Fotos.
Also bei Finanzanzeigen habe ich ja jetzt nicht so ein Problem, wenn die ein bisschen weniger emotionalisieren und sich stattdessen stark an den Fakten orientieren.
Ja, dafür kann man doch Journalismus nehmen.
Ja, aber
reicht doch. Dieses Magazin wird Ihnen freundlich präsentiert von.
So, wir haben ja auf der emotionalisierenden Seite genug Pfeifen, die das in den letzten Jahren gemacht haben, die dann irgendwie 10x irgendwo angeklebt haben oder gesagt haben nach dem Motto, das Ding ist Premium, ist mir scheißegal. Das machen wir Anfang. Das Ding gucken wir uns wie versprochen 50, in der ersten September-Sendung an.
50% weniger Kurswert, 50% weniger Buchstaben hat der Philipp Klöckner dazu geschrieben.
Ja, nochmal, das Ding gucken wir uns Anfang September an, wenn er 3 Jahre alt ist und dann können wir dieses Produkt auch final aus unserer Sicht möglicherweise besprechen. Also aus meiner Sicht, ich werde jetzt irgendwie überrascht. Ich gehe da natürlich ergebnisoffen ran, aber den Ausgang wollen wir nicht verwechseln. Aber nochmal, also aus dieser aus dieser namentlichen Ecke ist mir, finde ich ja bei Finanzprodukten einfach ganz angenehm, wenn man sich stärker an Fakten orientiert. Ja. Bei Modeunternehmen oder bei Luxusunternehmen, die dürfen auch ein bisschen blumig werden.
Deswegen gucke ich mir das ganz gerne an. Was sagst du denn so zur Bewertung einer Prada-Aktie, die ja nun aktuell sich so in ähnlichen Dimensionen wie eine LVMH bewegt?
Ja, ist halt anders. Und wenn ich dann die Wahl bei einem ähnlichen KGV zwischen einer Prada und einer LVMH habe, dann ist es eben so eine Geschichte, wie viel will ich haben? Und da sage ich dir ganz ehrlich, da triggert mich eine Burberry irgendwie ein bisschen mehr, einfach aus dem spekulativen Charakter heraus, als das bei einer Prada der Fall ist. Wo ich auch sage, dieses Miu Miu finde ich ja ganz interessant, aber also selbst eine Kering würde mich da eher interessieren als eine Prada.
Turnaround ist fortgeschritten, zumindest an der Börse. Meiner Ansicht nach hat die Börse da einiges schon vorweggenommen. Da ist noch operativ einiges dazu zu tun.
Sie liegt ja auch oft richtig.
Ja. Muss man ja auch mal sagen. Und auch hier wollen wir nicht verhehlen, Nachfolge ist ein Thema. Miuccia Prada ist 75, Patrizio Bertelli ist 77 und die beiden haben ja schon die Macht übergeben an Andrea Guerra als externen CEO. Nur Frage ist immer, wie wird das denn gelebt? Der steht da vorne dran, aber trotzdem für die kreativen Entscheidungen ist nach wie vor Miuccia Prada verantwortlich und Bertelli ist Chairman of the Board. Aber der Halbjahresbericht wird eröffnet mit einem Statement nicht des CEO, sondern von Bertelli. Und da sieht man, die beiden sind noch kräftig aktiv im Geschäft.
Da weißt du auch, wer Keks und Krümel ist.
Ja, sie haben Nachfahren schon untergebracht dort, aber diese kreative Kraft von Miuccia Prada, so etwas auf eine neue Generation von Designern zu übertragen, was aus diesem genialen kreativen Kopf über die Jahrzehnte gekommen ist, das weiterzugeben als Spirit an ein Team, das ist eine immense Herausforderung und die Risiken, die das impliziert, bei einer Marke, die so stark von einer Person, ihrer Gründerin lebt, wie Prada, muss ich sagen, halte ich in der Bewertung momentan nicht reflektiert.
Ja. Bewertung ist ein ganz tolles Stichwort. Jetzt, weil wir bei P sind, können wir direkt weitermachen. Wir haben über Porsche ja schon an verschiedenen Stellen gesprochen. Und beim Thema Bewertung ist es im Grunde genommen ja der Titel, der ja auch insbesondere wenn man das Ganze dann mit einer Ferrari vergleicht, nochmal auf bewertungstechnisch einem ganz anderen Niveau dann notiert. Denn wir haben hier, also jetzt geht es auch wirklich um den Automobilproduzenten, nicht um die Holding, die natürlich alles, haben wir kürzlich erst gemacht, alles viel günstiger bereithält und schweinegünstiges KGV hat. Wir reden hier über eine Aktiengesellschaft, wo der Aktienkurs bei 70 Euro ist, wo ein Gewinn pro Aktie erzielt wird von im Moment 5 Euro. Also vor dem Hintergrund ist es gemessen an der Porsche Holding natürlich ein dramatisch höheres KGV, nämlich um mehr als 3, um den Faktor 3 höher als bei der Porsche Holding, die dann korrekt ausgesprochen Dr. Inka CF Porsche AG ist eben da für ihre, ja.
Der war kein richtiger Doktor. Der hat den Doktor.
Da steht ja auch HC drin.
Genau, der hat den Doktor nur ehrenhalber.
Honoris causa, aus Gründen, aus ehrenvollen Gründen.
Aber davon hat er übrigens gleich 2 bekommen.
Siehst du.
Also eigentlich könnte die Firma heißen Dr. Ing HC Mult F. Porsche AG.
Dann wäre er ein Dr. Mull.
Mult. Für mehrere.
Ist schon klar. Multi. Ja. Also dazu reicht's noch. Also nochmal, also wir haben ein Unternehmen, was eben wirklich auch tolle Automobile produziert, was in bestimmten Trendbereichen immer auch zumindest in dem Konzern, in dem sie tätig sind, vorne mit dabei ist, was eine hohe Priorität auch immer erhält wegen der eigenen Profitabilität. Aber was aktienkurstechnisch eben auch relativ sauber unter die Räder gekommen ist und wo wir eben auch diesen Unterschied, den wir bei LVMH und Hermès eben schon mal zum Ausdruck gebracht haben, eben auch auf dem Automobilmarkt sehen, wo eine auch. Dann von Christian wird ja gerade gerne der Begriff ikonisch, und Porsche ist sicherlich aus dem deutschen Bereich eine wirklich ikonische Automarke, die aber eine andere Strategie in den letzten Jahrzehnten, kann man schon sagen, an den Tag gelegt haben, nämlich in der Tat Volumenausweitungen vorzunehmen, dadurch, dass sie einen Trend im Automobilsektor sehr, sehr früh erkannt haben und darauf gesetzt haben, nämlich den Trend zu SUVs, also zu diesen Parkplatzbomben in den Innenstädten, die für kurze Schulwege besonders gerne eingesetzt zu werden scheinen, und mir immer zwei Parkplätze wegnehmen mit meinen Smarts. Also
wieso? Nimm ein SUV und nimm den Smarten im Durchschnitt, passt es doch wieder da.
Vielleicht könnten die einfach so eine Einfahrvorrichtung vorsehen, dass ich
hinten einfahre. Das ist immer dieses SUV-Bashing. Ja, es wird ja auch jedes Auto, was jetzt nicht gerade flach ist, immer zum SUV hochgejazzt, ja. Also bei SUV, da denke ich mir in diese Dinger, die da in Amerika rumfahren, ja. Aber jetzt hier so ein Macan, ist denn Macan ein SUV? Das ist einfach ein kompaktes Auto mit einer erhöhten Sitzposition, die sicherlich für viele Fahrer auch das Sicherheitsgefühl verbessert und die Übersicht im Straßenverkehr. Also diese Diskussion ist schon immer sehr emotionalisiert. So die bösen SUVs.
Du, wenn die Dinger einfach mal gemessen an ihrer Größe und an ihrem Gewicht adäquat besteuert werden würden, hätte ich damit entscheidend weniger Probleme.
Dann müsste jetzt Porsche, also ist jetzt für dich keine Aktie, die du kaufen würdest, weil du hoffst ja, dass ein Großteil des Geschäftes besteuert wird.
Wo ich dann aber unterstelle, dass es die Porsche-Fahrer gar nicht so richtig interessiert. Das würde dann eher bei anderen SUVs ein bisschen deutlich einschlagen. Also da mache ich mir um Porsche in der Tat weniger Gedanken, wenn das passieren würde. Also das
heißt, jedes Auto, was höher ist als 1,70, wird dann jetzt besteuert?
Nee, ich würde es nach Gewicht machen. Ich würde eine Steuerquote in der Tat auch nach Gewicht, weil das ist auch eine Form von Beanspruchung von Straßen in die Besteuerungsdenke mit einbeziehen. Das ist definitiv. Aber das ist ja gar nicht unser Thema. Lustigerweise ist ja unser Thema Porsche, und da der Vergleich mit beispielsweise einer Ferrari und der unterschiedlichen Unternehmensstrategie, wo die SUVs eben zu deutlichen Umsatzsteigerungen beigetragen haben, auch eine andere Erweiterung der Palette, auch eine andere Art und Weise der Produktion, also nicht so sehr auf dieses sehr ausgewählte, sehr sehr beschränkte zu setzen, sondern einfach zu sagen, wenn die Nachfrage entsprechend da ist, dann versuchen wir die eben zu erfüllen. Den Anspruch hat ja, also so wirkt es zumindest, den Anspruch hat Ferrari jetzt nicht unbedingt, sondern die sagen, wir können so und so viele Fahrzeuge, und das machen wir dann eben auch noch.
Ja, aber die Strategie, die Ferrari gemacht hat, die kann Porsche nicht mehr gehen.
Richtig.
Ja, also zurück geht's dann nicht mehr. Ich glaube, auch in diesem Premium-Segment, was eben nicht High-End-Luxury ist, ja, ist ausreichend Interesse strukturell vorhanden, um Porsche-Autos zu verkaufen. Momentan haben sie durch eine Zusammenballung verschiedener Gründe eine sehr schwere Zeit. Mhm. Ja, das geht dann bis hin zum Hochwasser bei Zulieferern, ja, die Abhängigkeit vom chinesischen Markt, die übrigens Ferrari nicht hat in dieser Form. Die Umsatzanteile dort waren immer schon sehr geringer. Man konnte die Autos auch in der westlichen Welt verkaufen. Musste gar nicht so weit.
Ja, ist ja eben auch ein Unterschied, ob du 3000 oder 30 Autos verkaufst.
Das kommt alles zusammen. Die Transition rüber in die Elektromobilität, dazu dieses gesamte Konglomerat, Porsche Auto Holding, alles mit den Governance-Themen, die wir auch erst vor zwei Wochen hier diskutiert haben, das lastet auf der Aktie, das wird auch noch länger auf der Aktie lasten, solange sich das nicht klärt. Aber ich persönlich bin der Meinung, diese Marke wird nicht untergehen, und wenn wir gucken Richtung 5 Jahre, wenn die nicht allzu viel Mist machen, sollte die Aktie dann höher stehen.
Ja, und in der Tat, also das ist hier schon eine andere Frage, als sie sich bei einer Porsche Holding stellt, weil bei der Porsche Holding da sollte, damit die Aktie höher steht, eben auch eine andere Sache funktionieren, und die heißt Volkswagen. Und von dem Thema ist man hier einigermaßen ausgenommen, auch wenn es ein nicht ganz unwichtiger Aktionär der Porsche AG ist. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sich die Porsche-Familie sehr, sehr schnell bereit erklären würde und auch das dafür notwendige Geld finden würde, die Anteile aus Wolfsburg wieder nach Hause zu holen. Das würde sicherlich einigermaßen schnell gehen.
Auf jeden Fall sind wir uns einig, Porsche ist Lifestyle, Premium-Lifestyle, aber eben kein Luxus. Genau. Und damit sind wir beim großen Finale,
genau,
sozusagen. Denn mit deiner Leidenschaft für Tabellen hast du für alle diejenigen, die uns jetzt sehen und nicht nur hören, wieder etwas gebaut mit, glaube ich, einem Dutzend Spalten und einem Dutzend Zeilen. Ganz, ganz viele Zahlen auf die sogenannten Luxusaktien, die wir heute und in der letzten Woche besprochen haben.
Genau, und da ist dann auch dieser hochwertige Konsum mit dabei. Oder wie hat's die Vogue? Die Vogue.
Genau. Das ist ja ein spezielles Thema, Affordable Avantgarde. Das ist ja speziell für Miu Miu. Also ich mache ja diese Unterscheidung eher zwischen High-End-Luxus und Premium-Lifestyle. Und Premium-Lifestyle ist halt für hört sich besser an, als zu sagen, möchte gern Luxus.
Aber Affordable Avantgarde muss ich
sagen. Affordable Avantgarde
klingt schon gut.
Ja.
Aber das klingt schon gut.
Ja, also da sind schöne Sätze drin, also zum Miu Miu. Also a useful spirit sells.
Ja, und also wie es aufbereitet ist, also ganz kurz dazu, ich habe eben dann die drei Luxusunternehmen dann ganz nach oben gesetzt mit Cucinelli, Ferrari und Hermes, dann mal eine LVMH so dazwischen gezogen. Und darunter auch mal eine Christian Dior mit erwähnt, wo ja dann immer ganz interessant ist, welchen Abschlag man über den Kauf LVMHs mit der Christian Dior Aktie bekommt.
Das ist ganz wichtig, dass man das nochmal sagt. Also die Christian Dior Aktiengesellschaft, die börsennotiert ist, das ist keine Möglichkeit, sich separat am Brand Christian Dior zu beteiligen. Der ist komplett bei LVMH. Inzwischen untergebracht. Christian Dior S.A. ist nur eine Holdinggesellschaft für die Beteiligung der Familie Arnault an LVMH plus irgendwie so ein bisschen Gerümpel, was ähnlich relevant ist wie die Startup-Beteiligung.
Aber der Arnault macht das ja sowieso eher Freestyle, wie wir bei Richemont ja auch gerade mitbekommen haben.
Ja, die haben ja verschiedene Sachen. Er hat ja dann auch noch die Financière Agache, die unter anderem bei Birkenstock stark engagiert ist. Dann ist halt diese Private Equity Gesellschaft, wo LVMH ihr ehemaliges Private Equity Geschäft mit eingebracht hat, Al Catterton, wo auch Birkenstock mit dranhängt, und so dass Christian Dior eigentlich ja sozusagen eine Hülle ist, ein Vehikel ist, um LVMH-Aktien zu kaufen, und das wieder mit einem gewissen Abschlag.
Genau, also da hat man einen kleinen Preisvorteil, und das Schöne ist ja eben auch mal, es rundet diese Geschichte um LVMH eben entsprechend ab, weil die Vorliebe und der Wechsel von Arnault von einem, Christian hat es in der letzten Sendung, glaube ich, gesagt, von einem Corporate Raider hin zu einem Investor, der hat ja seinen Ursprung gehabt, im Wesentlichen dadurch, dass er irgendwann bei einer Taxifahrt in New York, das wird so als sein Erleuchtungserlebnis beschrieben, mitbekommen hat, wie Strahlkraft von Marken eigentlich aussehen, als er sich mit einem Taxifahrer unterhalten hat, der erkennbarerweise keine Ahnung davon hatte, wo Frankreich eigentlich liegt, was in Europa eigentlich so abgeht, aber der aus irgendwelchen Gründen und in Unfähigkeit, aus meiner Sicht komplett verständlich, die französische Sprache zu sprechen, nicht von Christian Dior gesprochen hat, sondern dann in seinem fluent American English von Christian Dior gesprochen hat, also die Betonung sauber hinbekommen hat. Und das war ein Moment, der bei Arnault immer so dargestellt wird, dass das ihm quasi verdeutlicht hat, was die weltweite Markenwirkung.
Auch das wollen wir nicht vergessen. Kann. Ja, Christian Dior war auch mal eine völlig zerlumpte Marke.
Total.
Die gab's halt noch so obendrauf bei dem, was er da so gekauft hat. Und übrigens diese Story mit dem Taxifahrer und so. Also die ist eigentlich so für LinkedIn gemacht, ne? Also sowas schreiben dann diese Erweckungserlebnisse. Das schreiben dann Leute bei LinkedIn gerne. Nicht? Sie standen an der Kasse und sehen, wie so die Waren vor ihnen entlang auf dem Förderband gehen, und dann sehen sie das, dass die Zeit fließt und sowas. Also ich bin bei diesen Erweckungserlebnissen und diesen Narrativen immer extrem.
Ich finde das Ding super. Ja. Und wenn ihr mal so ein Erweckungserlebnis an der Kasse haben wollt, dann wäre es total produktiv für die gesamtbundesrepublikanische Gesellschaft, wenn ihr mal für diesen komischen Warentrenner einen schönen Namen erfinden würdet. Das wäre mal ein geeignetes Erweckungserlebnis an der Einkaufskasse.
Die man in Deutschland auch panikartig dann aufmacht, weil man hat immer Angst, dass man noch etwas vom Nachmann zahlen muss. Das ist schon mal aufgefallen, wenn das so drauf liegt, so, zack, das wird dann rausgehalten und bloß nicht irgendwie Verwirrung aufschriftet. Das ist schon interessant. So, dann hast also du hast erwähnt Dior. Wir haben Kering, Burberry, Porsche, Prada, Richemont und eine Aktie, die wir noch nicht hatten, ist auch in der Tabelle so ein Ding, was irgendwie wehtut. Nämlich Hugo Boss. Wir hatten uns Ende des Jahres mit dem Unternehmen ziemlich intensiv
beschäftigt.
Mehrere Male. Ich habe es auch im Portfolio und es macht keine Freude, auf den Kurs zu sehen.
Ja, ich glaube, wir gucken uns das Ganze einfach mal an, wie wir da stehen. Ja, dann gucken wir uns das Ganze doch mal wirklich an. Und das sieht eben in der Tat nicht so gut aus. Das sieht man anhand der Entwicklung in den letzten 12 Monaten. Da ging es dann schon mal um knappe 50%. Halten wir uns mal nicht mit Kleinigkeiten auf, nach unten. Und auch wir, die wir bisher 2 Käufe durchgeführt haben, liegen im Moment gerade so 23% nach vorne. Und das zur Erinnerung, wir sind ja einmal am 17. April eingestiegen, als die Aktie da den Kurs von 50 Euro das erste Mal unterschritten hatte und haben darüber hinaus auch noch eine Position in einem Discount-Zertifikat gehabt, wodurch wir ja einen preislichen Vorteil hatten, sicherlich auch Geld da gespart haben beim Einsteigen, aber diese Einbuchung, die dann stattgefunden hat, die ich persönlich auch gar nicht so als schlimm empfunden habe, für diese 24 Aktien haben wir dann 1042 Euro bezahlt, ist eben so, dass jetzt in Summe 2000 knapp 200 Euro in die Aktie von Hugo Boss gegangen sind, ja auch aus den Erwägungen, die wir in den Sendungen, die ihr in der Historie auch findet, dann für einigermaßen vernünftig halten. Aber man hat eben anhand der Zahlen gesehen, dass dann ein paar Sachen leider doch nicht so laufen, wie sie sich Hugo Boss selber vorgestellt hat und auch wie wir sie uns eigentlich vorgestellt haben. Und bestimmte Sachen jetzt verschoben werden und man dann eben auch selber mit der Konjunktur zu tun hat.
Ja, Konjunktur ist in dem Bereich dann wirklich ein Thema, weil es ist eben nicht Hermes, Cucinelli oder Ferrari konjunkturresistent, sondern wir sind im Bereich gehobener Konsum, Premium Lifestyle und da fallen dann schon Kunden einfach raus, wenn die wirtschaftliche Lage sich eintrübt, beziehungsweise Kunden kaufen dann weniger, werden preissensitiver. Man hat es gerade bei Hugo Boss ja auch gesehen, wenn man das öfter mal auf die Website surft, da ist schon ordentlich was an Rabatten auch inzwischen. Ja, ich halte nach wie vor die Strategie von Daniel Grieder für plausibel. Ich glaube, die Marke hat immenses Entwicklungspotenzial. Sie hat in den ersten Jahren unter ihm einen immensen Sprung gemacht, was die Reaktivierung angeht. Und jetzt muss eben das gesamtwirtschaftliche Umfeld helfen. Und wir haben es mehrfach schon thematisiert, ein solcher Turnaround braucht eben Zeit, unabhängig von gesamtwirtschaftlichen Themen. Und da ist die Frage, kriegt Daniel Grieder diese Zeit und will er diese Zeit auch überhaupt? Will er diese Zeit an der Börse verbringen? Und bei Hugo Boss ist für mich auch wieder ähnlich wie bei Burberry das größte Risiko, dass man diese Marke durchaus wieder zu neuem Glanz führt, auch kommerziell, aber dass ich als privater Aktionär nichts davon habe, weil das Unternehmen vorher von der Börse verschwindet, weil es übernommen wird. Ich meine, bei Hugo Boss reden wir über ein Enterprise Value von 3,7 Milliarden Euro. Wir haben 2 Großaktionäre, Frasers Gruppe aus Großbritannien hat gerade ja nochmal aufgestockt. Und wir wissen ja, dass Private Equity Gesellschaften sich für sowas interessieren. Permira war ja schon mal an Bord, hat so einen Lebenszyklus schon mal komplett durchexerziert mit entsprechendem Gewinn und auch einem zum Ende nicht ganz schönen Ausstieg.
Aber auch entsprechenden Mühen für ein Unternehmen, dann wieder vernünftig auf Track zu kommen. Also ich meine.
So, aber es kann ja sein, dass man jetzt sagt, also die waren ja damals nur dabei, jetzt und das Unternehmen war die ganze Zeit an der Börse, aber es ist jetzt durchaus möglich, dass sie sagen, okay, da wird sicher gerechnet. Ja. Und auch Grieder hatte schon vor Monaten in diesem Interview mit OMR so ein bisschen frustriert gewirkt, was so die Börse anging. Ja, er sagte ja, das, was wir hier alles in Gang gesetzt haben, wo gemerkt, das war noch bevor er die Prognose runtergenommen hat, das wäre in den USA ganz anders wahrgenommen worden. man hätte eine höhere Bewertung darauf, hat sich dann über den deutschen Kapitalmarkt ein bisschen mokiert. Das kann man auch verstehen, weil er kennt es ja eben von Tommy Hilfiger, ja. PVH aus der anderen Sicht, weiß auch, wie hoch die Volatilität der Börse in den USA ist. Aber es ist das Problem, dass solche langfristigen Themen entwickelt werden wollen und dass die Börse einfach nicht bereit ist, Unternehmen Zeit zu geben. Nein, du hast das auch gesehen bei Encavis. Ja, Encavis hat geliefert den Plan, den sie...
Ja, Hugo Boss aber nicht. Boss hat nicht geliefert.
Ja. Hugo Boss ist in einem zyklischen Thema. Es sind halt keine Immobilien, es sind keine Solarpaneele und keine Windspargel, die da rumstehen, ja, sondern es ist ein zyklisches Geschäft. Und da muss man einfach, ist ja auch nicht schlimm, aber es kann ja einfach, vielleicht sind gewisse Geschäftsmodelle, für die man einen langen Atem braucht, für diese Realität der Börse auch nicht geeignet.
Ja, aber es muss dann eben auch anders aus meiner Sicht erklärt werden. Wenn man sowas sagt, dann kann man sich in bestimmten
Vielleicht tut man es nicht, wenn man überhaupt keine Lust mehr hat, es zu erklären.
Dann soll man sich nicht in ein einstündiges Interview setzen, wo man auch über Hugo Boss eine ganze Menge erzählt, über die Strategie und die, also ich fand das Interview sehr, sehr spannend und sehr gut. Ja. Und ich bin da eigentlich sehr positiv rausgegangen und wir haben es ja auch im Grunde genommen, war es ja ein zusätzlicher Anlass für uns mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Wir fanden vieles von dem, was wir gesehen haben, gut. Wir fanden die Zielsetzung gut und haben die hervorgehoben. Und da muss man
auch immer noch sehr vieles gut.
Ja, da muss man dann eben aber auch mal sagen, sie haben nicht geliefert. Und natürlich haben sie das auf Basis bestimmter Probleme, die will ich ja gar nicht negieren, machen. Aber auch dann, wenn man so etwas hat, dann hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass dabei der dem Kapitalmarkt innewohnende Charakter auch dabei war, vernünftig zu reporten.
Nun gut, also Sie müssen ja was schlecht gemacht haben, weil sonst hätte der Kurs sich nicht halbiert. Ja, deswegen müssen Sie irgendwas gegenüber dem Kapitalmarkt schlecht gemacht haben. Nur wir waren ja auf der Risikoseite. Und also das ist aus meiner Sicht das größte Risiko, dass man eine Wertaufholung sieht, aber an dieser als Aktionär nicht mehr beteiligt ist unter Umständen.
Das wäre hochgradig ärgerlich, weil wir haben ein Unternehmen, was bezogen aufs Jahr eben und auch aufs nächste Jahr eben sauber über 3 Euro Gewinn pro Aktie machen soll. Das ist und das ist dann vor dem Hintergrund, dass man hier gerade mit Rückgängen was zu tun hat, ein Witz KGV trotzdem im Bereich von 12-13. Die Aktie hier mit einem Kurs in der Liste bei uns eingetragen mit 36,54. Wir haben eben gerade den Live-Aktienkurs, also für uns ist live nochmal 1.8.10.52 bei 38 Euro gesehen. Das ist ein günstiger Preis, aber jetzt muss trotzdem sich auch erstmal das Sentiment ändern. Und versprochen, Porsche werden wir natürlich weiter verfolgen. Also das auf jeden Fall, weil wir es als Geschichte, als Story interessant finden, weil es trotzdem auch eine tolle Marke ist und weil wir uns natürlich auch, Christian, jetzt kommen wir mal zu einem Schlusspunkt auch dieser Sendung und gucken uns nochmal LVMH ganz kurz an. Wir sehen bei einer LVMH bezogen auf das Jahr 23 ein Net Income von 15 Milliarden Euro, die da sind, und wir sehen, dass von einem Gewinn pro Aktie, der da ist, von 30 Euro, 12,50 Euro ausgeschüttet wird, also die Ausschüttungsquote ist nicht mehr 50%, also die Hälfte dessen, mehr als die Hälfte dessen, was an 15 Milliarden so verdient wird, da tun wir jetzt mal so, als ob wir die zum Einkaufen zur Verfügung haben. Und das Schöne ist ja eigentlich, das war jetzt gar nicht so vorgesehen, aber für die 8 Milliarden, die wir dann quasi als Überschuss haben, der nicht in die Dividende geht, könnten wir ja eigentlich, wenn wir jetzt mal den EV ansetzen, Burberry und Hugo Boss für LVMH kaufen.
Ja. Wäre das was? Naja, also ich glaube, Burberry passt zu LVMH. Boss nicht, das ist zu weit unten angesiedelt.
Wobei Boss und Burberry lustigerweise gerade mit diesem Beige im gleichen Farbspektrum unterwegs sind. Also Boss geht ja sehr, sehr stark auf dieses Beige. War auch ein Thema bei dem Interview übrigens.
Ja, aber trotzdem, also ich glaube, Burberry, das ist eine Marke, die passt auch in, wenn Rupert Lust hat, passt die vielleicht auch zu einer Richemont. Ja, wenn er den Fashion-Bereich mal etwas ausbauen will und sich irgendwann mal davon trennt, von dieser Idee, die ihn ja schon länger treibt, dass er irgendwie die große Plattform für Luxus machen will. Yoox Net-a-Porter ist ja dieses, ich glaube, man darf inzwischen schon Milliardengrab sagen, was er da aufgemacht hat, weil alle Marken lieber ihre eigenen Plattformen machen. Als mit der Konkurrenz auf so einer Jux Net-a-Porter zu stehen. Und jetzt ist er ja dann noch in diese Farfetch-Zusammenbruch reingegangen. Und weil da hatten sie ja vor, das Ganze zusammenzupacken. Und Farfetch wurde ja jetzt für quasi nichts von Coupang geholt. Also da haben sie an der Wandelanleihe ein paar hundert Millionen verloren. Diese Träumereien bei Richemont, also das Geld hätte man wirklich besser ausgeschüttet.
Aber dass diese Fokussierung auf D2C, so wie wir es ja bei verschiedenen Unternehmen auch im Sportbereich dann erlebt haben, eben auch nicht unbedingt zeigt eine Marke aus dem Sportbereich, die da sehr, sehr stark drauf gesetzt hat. Und das ist Nike jetzt auch mit ein paar Problemen
zu tun. Ja, aber es ist ein Volumenhersteller. Ja, Nike. Also du kannst jetzt sicherlich Nike nicht unbedingt mit den Marken vergleichen, die auf Yoox Net-a-Porter auf diesen Plattformen E-Commerce aktiv sein sollen.
Ich glaube ja auch, dass die Bereitschaft eines Kunden, eine Nike direkt bei Nike zu bestellen, wesentlich größer ist als beispielsweise bei einer Louis Vuitton auf die Seite zu gehen, um sich da ein Halstuch oder sonst was zu bestellen. Ich glaube, da möchte ich schon dieses Shopping-Erlebnis haben und nicht nur einen Karton zugeschickt
bekommen, also, wenn ich ihn auspacke. Im High-End geht dieses E-Commerce-Thema jetzt auch wieder zyklisch etwas zurück. Ja, das war in der
Pandemie. Hast du das schon mal gemacht? Du kaufst ja öfter ein. Also hast du schon mal bei Louis Vuitton auf dem
Digitalshop bestellt? Ja, tatsächlich habe ich das schon gemacht. Und wie ich generell immer dann etwas online kaufe, wenn ich die Beschaffenheit kenne. Also wenn ich einen Schal in der einen Farbe habe, dann weiß ich, solange es dasselbe Material ist, fühlt es sich auch in der anderen Farbe genauso an. Mhm. Sofern da nicht irgendwie sowas verwebt ist, irgendwie was glänzt, aber das ist dann eher für meine Frau. Das kann man schon machen. Das Gleiche ist bei einem Gürtel, den ich in einer anderen Farbe haben will. Oder so. Also ja, das auf jeden Fall. Okay. Interessanterweise macht auch Brunello Cucinelli sehr, sehr gute Erfahrung mit der Online-Plattform. Ja, also das sollte man jetzt nicht generalisieren, dass dieser Direktvertrieb da nicht so funktioniert, aber die Boutiquen machen das Ganze erlebbar und sind die Basis dafür. Ich glaube, eine solche Marke wie auch Cucinelli, aber natürlich Hermes oder auch Burberry, die könnten nicht sagen, also wir machen das jetzt ohne Boutiquen. Ja. Letzte Frage an dich. Du musst jetzt eine Aktie kaufen. Welche?
Aus ganz anderen Gründen ist es die Hermes.
Okay.
Weil ich mir da die Uhr kaufe und dann einfach sage, also wenn ich jetzt mehrere tausend Euro für eine Uhr ausgebe, dann kann ich auch mehrere tausend Euro für eine Aktie
ausgeben. Passion Invest ist klar. Wenn es nicht das Passion Invest gäbe, was wäre es dann?
Wenn ich also jetzt wirklich kaufen müsste, du sagst, ich muss jetzt abdrücken quasi. Ja,
du musst jetzt heute abdrücken.
Also das würde ich jetzt, das machen wir jetzt im Nachgang auch gleich noch, oder das können wir gleich noch machen, dass wir den Kauf von Hermes auch wirklich dokumentiert haben, gleich hier live machen. Aber dann würde ich die Christian Dior nehmen. Weil dann würde ich da, also in der Konstruktion, das kann auch passieren, dass wir das hier machen. Du magst ja
Verpackung.
Es kann passieren, dass ich dann hier bei irgendeiner Sendung, wenn ich persönlich dann der Meinung bin, dass sich eine LVMH vielleicht auch mal kurstechnisch so wirklich ausgekotzt hat. Das kann bei 680 Euro sein, das kann aber auch bei 620 Euro sein, weiß ich nicht. Dann zu sagen, man drückt jetzt den Verkaufsknopf, kostet ja nichts, weil wir haben ja unser Premium-Abo bei Scalable, von daher können wir da einfach mal sagen, wir verkaufen die Aktien, wir realisieren einen Verlust, wir gehen über Bande mit Christian Dior in den gleichen Wert wieder rein und können dann eben auch die vorhandenen Verluste irgendwo mit was anderem verrechnen. Das wäre dann eine taktische Erwägung, von daher wäre es jetzt eine Christian Dior, und wenn ich jetzt was machen müsste, dann würde ich in dem Zuge eine LVMH verkaufen und dafür Christian Dior kaufen. Und spekulativ finde ich eine Burberry schon spannend.
Ja, also wenn ich was kaufen müsste, ich muss bei LVMH nicht aufstocken, habe ich genug. Das wäre für mich auch dann eine Burberry.
Ja, so, und jetzt, damit ich das wirklich erledigt habe, dann kann ich auch nicht erzählt bekommen, dass ich das nicht gemacht habe. Jetzt kaufe ich tatsächlich, obwohl es ja mir bei der Bewertung schon ein bisschen, aber ich kriege sie tatsächlich unter 2.000 Euro. Das ist natürlich wiederum etwas, was ich heute Morgen also noch gar nicht erwartet hatte.
Dann zahlt es natürlich ein bisschen mehr als 2000 Euro in der Endabrechnung.
Aber nur wegen der Uhr.
Nein, nein. Du zahlst, deine Abrechnung wird über 2000 Euro gehen. Da kommt ja noch was dazu. Französische Finanztransaktionssteuer.
Die kriege ich bei Scalable auch abgerechnet?
Die kriegst du nicht, die musst du zahlen, ja.
Auch dazu kriege ich dann bestimmt eine Abrechnung.
Und das steht dann drauf, unter Steuern.
Dann haben wir das.
Die müsstest du jetzt eigentlich schon sehen. Geh mal in die Transaktionen.
Jetzt bin ich selber ganz gespannt, was jetzt passiert. Ich würde ja sehr erstaunt sein, wenn das so schnell ginge. Der Limitpreis, der ist natürlich Blödsinn hier. Der steht deswegen, weil ich kein Limit angegeben habe. Das scheint so ein Sicherheitslimit zu sein, was hinter angegeben ist. Und jetzt steht hier erstmal 1099. Ja. Aber wir werden euch dazu auf dem Laufenden halten. Nicht mehr in der Sendung, die ihr am kommenden Freitag seht, weil die nehmen wir jetzt auch gleich auf. Und da könnt ihr euch schon mal freuen auf
Bill Ackman.
So sieht's aus. Und bis Freitag bleibt ihr einfach gesund, bleibt oder investiert neu. Und seid dann wieder mit dabei. Tschüss aus Berlin.